Das neue Liga-Jahr beginnt in der National Football League. Ein guter Grund, um mit ihm reinzufliegen in eine neue Staffel von Brotherly Talk. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Algorithmus, der hat uns inzwischen wahrscheinlich aufgefressen auf den Podcast-Plattformen dieser Welt. Was soll's, umso schöner, dass ihr eingeschaltet habt und dann hoffentlich ab heute wieder regelmäßig zuhört. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr habt die vergangene Saison der Philadelphia Eagles einigermaßen verarbeitet, verdaut. Verdrängt vielleicht sogar, alles ist erlaubt. Jetzt gilt aber Blick voraus auf die neue Saison, auf eine neue Chance und auf neue Möglichkeiten für eure Lieblingsfranchise in der NFL. Die Free Agency ist da, der Draft nicht mehr so weit weg, ja, und der Super Bowl 60 nicht so lange her. Wir haben viele Themen mitgebracht für euch heute und wollen wie immer die wichtigsten Fragen rund um die Philadelphia Eagles beantworten. Die allerwichtigste, die gibt's wie immer gleich zu Beginn. Das machen wir auch in dieser Staffel, so ist doch klar. Tim, wie geht's dir denn diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, lieber Flo, mir geht es hervorragend. Ich habe mich selbst therapiert, das Saison aus der Philadelphia Eagles mittlerweile verkraftet. Wie ich das geschafft habe, da kann ich gleich noch etwas zu erzählen. Ansonsten geht es mir gut, die Sonne scheint, der Frühling ist wieder da. Ich fliege morgen in die USA, um mich weiter zu therapieren und vorzubereiten auf das neue Liga-Jahr. Es geht nach Florida, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber umso mehr freue ich mich darauf, jetzt schon mit dir in die dritte Staffel des Brotherly Talks einzusteigen. Und cool, ne? Ja, das ist Wahnsinn, wie lange wir das schon machen mit euch zusammen. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Ja, mir geht's sehr gut. Die Therapie hat angeschlagen. Ich bin, das habt ihr ja auch vielleicht gesehen, erstmal direkt nach Philadelphia geflogen. Wo sonst sollte man sich therapieren als in Philadelphia? Ich bin vor dem Blizzard reingeflogen. Das heißt, bei mir war noch kein Schneechaos. Hab dort eine Fußballkonferenz besucht. Natürlich auch meine Freunde der Eagles getroffen vor Ort. Die waren natürlich auch noch sehr down. Das hat Spaß, macht es immer wieder schön, das ein oder andere Cheesesteak zu essen, in der City of Brotherly Love zu sein. Dann war ich bei den Olympischen Spielen, aber das mal nur so als kleine Therapiesitzung von meiner Seite. Ich glaube, die richtige und große Therapiesitzung, Flo, die hast du gemacht. Und da sind wir und ich insbesondere extrem gespannt darauf, etwas zu erfahren. Wir haben ja alle die Bilder gesehen vom Flo in Santa Clara, in San Francisco, in Los Angeles. Flo, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie ist es dir ergangen? Weil das sind, und Stichwort Alcatraz, sicherlich die eine oder andere spektakuläre Anekdote dabei.
Ich habe jetzt einen gelben Hoodie, da steht drauf Alcatraz Swim Club. Wie man mir den angezogen hat, weiß ich allerdings nicht mehr. Denn, also um das gleich mal vorwegzunehmen, diese Alcatraz-Geschichte für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe für RTL eine kleine Challenge gemacht. Die haben nämlich gesagt, schwimm noch mal von Alcatraz rüber aufs Festland. Du schaffst das. Also wenn es einer schafft von den On-Airs bei RTL, dann du. Hast du Bock? Ja, und Tim, du kennst mich. Ich sage da natürlich sofort erstmal ja, ohne so richtig drüber nachzudenken.
Und jeder, der schon mal da war, weiß, dass das eigentlich eine Scheißidee ist, auf Deutsch gesagt.
Ja, es war echt auch eine Scheißidee. Also ihr könnt euch das alles bei YouTube angucken. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch so einen 8-Minüter oder so. Sonst bei mir auf dem Insta-Handle gibt es auch die Kurzversion. RTL hat es ja auch einigermaßen präsent dann gezeigt, auch die News und so weiter. Also es hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt, aber die Idee fand ich anfangs mal gut, jetzt rückbetrachtend finde ich sie wieder gut, denn ich habe es geschafft und bin mittlerweile auch einigermaßen stolz, aber also alles dazwischen war wirklich kein Spaß, das war wirklich die härteste Erfahrung meines Lebens, körperlich, mental, denn also es waren gar nicht so sehr die Strömungen da, die mir zu schaffen gemacht haben oder das, was man so hört, sondern oder die Haie oder so, das war mir ehrlicherweise
im Moment, die du ja offensichtlich nicht getroffen hast, die Haie.
Nee, zum Glück. Nee, es war wirklich einmal die Welle, die so extrem war, also für all diejenigen, die schon mal Open Water geschwommen sind, ich hatte das vorher wirklich noch nie gemacht, ich bin kein Schwimmer, habe das im Schwimmbad hier in der Halle mal ausprobiert, überhaupt eine Stunde durchzuhalten, also Freistil durchzuhalten, denn die sagten sofort, du kannst ja nicht irgendwie Brust schwimmen, ne? Dann trägt dich die Strömung halt irgendwo hin, wo du nicht hin willst, so. Das war das Erste, also die Welle im offenen Wasser zu schwimmen, die hat mir so ins Gesicht gehauen, dass ich nach 10 Sekunden dachte, ich kann hier nicht weitermachen, das schaffe ich einfach nicht. Und dann kommt aber mein sportlicher Ehrgeiz durch und dann habe ich Schritt für Schritt so Baby-Steps mäßig mich da irgendwie ins Ziel gemogelt. Und vor allem war es dann am Ende die Temperatur und die hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich irgendwann den Arm gehoben habe. Da hatte ich die Strecke, ich bin übrigens 3 Kilometer ungefähr geschwommen in einer guten Stunde. also mit der Strömung zum Glück, habe ich irgendwann die Hand gehoben und kann mich daran erinnern, dass ich gerufen habe, mir ist sehr, sehr kalt. Da hatten die aber gerade gesagt, okay, er hat es geschafft, er kann ins Boot kommen. Also das Timing war sehr, sehr gut. Und dann habe ich so Erinnerungslücken. Ne? Da weiß ich wirklich 1-2 Stunden nur noch recht wenig, weil ich so gefroren habe. Ich muss da unterkühlt gewesen sein. Also ich war in guter Betreuung. Aber nochmal muss ich das nicht machen. Und damit schließe ich das Thema Alcatraz mal ab. Aber du, ey, ich will es mir ja unbedingt irgendwo in meine, also mindestens mal in meine Signatur schreiben, wenn nicht. Und du bist ja auch Fan der Tätowierung. Vielleicht schreibe ich es mir auch auf meinen Körper. Mal gucken.
Das ist wirklich überragend. Also größten Respekt und alle Hüte ab für dich. Also enorme Leistung, ja. Und dann gab es ja auch noch so ein kleines Sportevent, auf dem du, glaube ich, zugegen warst, oder?
Ja, also Levi's Stadium, ich habe ja jetzt ein paar sehen dürfen in meinem Leben schon, was wirklich toll ist und wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Levi's Stadium ist auch ein Erlebnis, muss man sagen. Ich fand jetzt bei meinem dritten Super Bowl in Folge die Stadt San Francisco als gastgebende Stadt, sagen wir mal, nicht so eifrig, nicht so präsent wie vielleicht New Orleans und Las Vegas. Ich meine, du warst ja auch vor Ort letztes Jahr und kannst das wahrscheinlich bestätigen, dass du eben überall auch dieses Thema Super Bowl gesehen hast und die Stadt war voll mit diesem Thema National Football League und das große Finale. Das war meiner Meinung nach in San Francisco nicht so ganz so der Fall. Dort zu sein dann am Tag des Spiels war natürlich wieder überragend und dieses ganze Spektakel drumherum. Ich mochte die Halftime-Show, ihr wahrscheinlich auch, hat euch wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ich fühle jetzt auch Bad Bunny, ich bin irgendwie Fan. Also vorher war der mir so egal, mittlerweile so mit den Vibes dann auch in Kalifornien und so hat das mich schon ein bisschen gepackt. Also es macht Spaß, sportlich müssen wir nicht drüber reden. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist?
Boah, ich weiß, dass ich mit vielen Freunden drüber gesprochen habe und gesagt habe, das wird einer der langweiligsten Super Bowls ever, weil es für mich komplett in meiner Welt, und das war ja dann ausnahmsweise, hatte ich mal recht behalten.
Du hast ja auch mit Drake May recht behalten. Du hast ihn ja voll gebasht vorher. Wir haben noch drüber gesprochen. Ja.
Ja, und ich habe dann auch, ich darf ja wetten, ich habe dann auch entsprechend darauf gewettet, dass die Patriots das Spiel mit mindestens, also mit 7+ Punkten verlieren werden. Das war für mich sowas von klar. Und am Ende, ich meine, dort auch wieder da, Hats off für die Patriots. Ich meine, man darf sie ja nicht dafür verurteilen, dass sie das Beste aus ihrem Spielplan und aus dem Gegnern gemacht haben, die sie dann vor die Brust bekommen haben, dass dann in CJ Stroud bodenlos gegen sie war, dass sich dann irgendwie Bo Nix verletzt und ruckzuck stehst du dann eben halt im Super Bowl und weißt gar nicht warum. Da können die ja nichts für. Und vor dem Hintergrund, ja, war's schade, fand ich, dass es sportlich eben dann halt wirklich so eingetreten ist. Auch da kann Seattle nichts für. Die haben eine unfassbar geile Defense. Das muss man ganz klar sagen. Hochverdient.
Kenneth Walker ins Super Bowl gewonnen. Starkes Spiel gemacht, muss man auch sagen.
Der jetzt ja auch gehen wird, ne? Also das ist ja auch wieder die Super Bowl-Text, die sogenannte, dass du eben halt nicht, das kennt man ja von den Philadelphia Eagles, dass du eben nicht jeden Helden wirst halten können. Und also von daher hochverdient, freut mich für alle Fans der Seahawks da draußen, das haben sie sich wirklich verdient. Für uns Zuschauer haben wir sicherlich nächstes Jahr mit den Eagles im Endspiel sicherlich wieder einen schöneren Super Bowl.
So nämlich, 29-13 für diejenigen, die es vergessen haben, so wie ich übrigens auch. Ich konnte mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich konnte mich sehr wohl dran erinnern, dass es zur Halbzeit 9-0 stand und es keinen Touchdown bis dahin gab. Trotzdem, wie immer, ich finde es so geil, vor Ort zu sein. Entschuldigung, dass ich das Wort bemühe, aber es ist einfach so. Ich finde es so toll, da zu sein und einfach diese Atmosphäre aufsaugen zu können, das Spiel zu sehen. Wir waren ein paar Tage vorher auch schon im Stadion. Da gibt es so eine Tour für die Journalistinnen und Journalisten. Ich war akkreditiert. Da zeigen die dir, was es zu essen geben wird beim Super Bowl, also in den Umläufen. Und da durften wir uns schon mal durchprobieren und vorher dann auch eben
Paradies ins Stadion für Flo
gehen. Ja, es war ein Paradies. Also ich cheate ja, wenn ich in den USA bin und so, insofern war das wirklich ein Paradies. Also da so eine übergroße Cinnamon Roll, die es da irgendwie zum Nachtisch gab für, weiß nicht, $25 oder so. Es ist einfach, ach, ich lieb's, du merkst es auch. Ich könnte da jetzt schon wieder reinbeißen. Wobei, nee, ich bin wieder im Training, geht nicht. Aber da an der Sideline zu stehen, weißt du, kalifornische Sonne und dann schon mal das Stadion zu sehen, das ist alles einfach wahnsinnig toll und dass RTL mir das ermöglicht, auf diesem Job. Dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar und bin sehr, sehr glücklich, dass ich es durfte. Aber ein schöneres Spiel wünsche ich mir für nächstes Jahr dann auf jeden Fall auch. Ist, glaube ich, eine gute Überleitung, um nach vorne zu gucken, oder?
Allerdings würde ich noch eins ändern, denn nicht nur Flo war aus Sicht der Philadelphia Eagles beim Super Bowl, sondern auch Jalen Hurts. Ihr habt das sicherlich alle gesehen. Jalen Hurts wurde ja geehrt als Super Bowl Legend. Gemeinsam mit Tom Brady, Joe Montana, Peyton Manning, Eli Manning, Steve Young, Jerry Rice und Emmitt Smith und Lynn Swann, den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Eben der einzige noch aktive Spieler, also von daher kann man auch sagen, Jalen Hurts, Hut ab auch für ihn. Die Folge kann jetzt schon irgendwas mit Hut ab heißen. So viele Hüte, wie wir heute schon gezogen haben, für Flo, den Alcatraz-Schwimmer und die Super Bowl-Legende Jalen Hurts. Also das hat mich persönlich für ihn sehr gefreut. Er hat ja auch kein einfaches Jahr hinter sich. Und auch da vielleicht kleine Randnotiz, die ich mir als Fun Fact, ihr wisst ja, die Fun Facts von Tim gibt's auch in dieser Season des Brotherly Talks. Kleiner Fun Fact. Die Super Bowl, jetzt offiziell, die Super Bowl-Legende Jalen Hurts hat in 2 Super Bowls 16 Incompletions geworfen. Sam Darnold und Drake May im Super Bowl 60 gemeinsam 41. So, das vielleicht als kleiner Abschluss zur Super Bowl-Legende Jalen Hurts.
Mic Drop von Tim Jäger, ist doch klar. Ja, sehr, sehr gut. Ich habe übrigens, ich flex noch mal kurz, wir sind ja ein Philadelphia Eagles Podcast. Ich war auf diesem Pro Bowl Games Practice und habe Zach Bourne getroffen und habe ein Selfie mit dem gemacht. Schicke ich dir mal, dann kannst du es posten bei unserem Insta-Handle, wenn du möchtest. Und mit Swoop habe ich auch, der war auch da, mit dem habe ich auch ein Selfie gemacht. Und dann hatte ich auf den NFL Honors, wo ich auch sein durfte, allerdings nur auf dem roten Teppich, um O-Töne zu holen, habe ich mir Jordan Mailata geholt und habe mit dem ein Interview geführt für RTL. Das war auch sehr, 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 sehr schön.
Und wie fandst du die beiden so, Zach Bourne und Mailata? Erzähl doch mal bitte für die Community.
Zach Bourne war der netteste Kerl aller Zeiten. Ich bin einfach so random zu dem hingegangen und hatte gar nichts. Ne? Also ich meine, die werden dann, natürlich werden die voll gelabert von Journalistinnen und Journalisten, müssen Fragen beantworten und so. Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, Zach Bourne, ich bin Eagles-Fan, ich finde es so beeindruckend, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Also Hut ab, da ist es wieder, für so eine tolle Karriere. Und dann hat er sich einfach mega gefreut. Und dann habe ich gesagt, und deswegen frage ich dich als Fan, ob ich ein Foto mit dir machen darf. Wenn du das Foto siehst, dann siehst du auch einfach, dass es ein netter Kerl ist. So.
Schön.
Und Mailata war auch total cool. Also irgendwie waren die alle super nett.
Deswegen spielen sie ja auch bei den Eagles, unter anderem.
Ja, Cooper DeJean war auch da, den habe ich nicht gekriegt. Schade.
Ja, der ist ja komplett angesagt, auch bei diversen Wrestling-Damen, wie man den Medien entnehmen kann. Also ein gefragter Mann.
Das ist so. Das ist so, ja.
Übrigens habe ich jetzt gelesen, Cooper DeJean hat auch einen neuen Trend gestartet, nämlich seine Childhood-Crushes zu daten. Da gibt es jetzt so ein paar Spieler, die das machen. Also von daher, das scheint wohl der neue Trend in der NFL zu sein.
Ja, okay. Ja,
Flo, wen würdest du da daten?
Childhood-Crush?
Mhm.
Boah, die sind doch alle dann schon uralt, Tim.
Ja, aber die Community wird sie bestimmt rausstöbern aus dem Internet.
Ich weiß nicht, wer war denn mein Childhood-Crush, ey? Sophie Marceau vielleicht?
Ja, okay, die muss ich wirklich googeln.
Ja, Entschuldigung, ich bin halt alt.
Ja, ich meine, ich würde in dem Zustand von damals würde ich sie auf jeden Fall daten, aber nicht mehr in dem Zustand, in dem sie heute ist. Bei mir war das nämlich Christina Aguilera.
Ja, aber du warst doch kein Kind, als Christina Aguilera da war.
Naja gut, die war schon so 50 Jahre älter, ne?
Das heißt Childhood-Crush, nicht
Teenage-Crush. Ja, okay, fair. Okay, Flo's kritische Anmerkung nehme ich zur Kenntnis und akzeptiere sie gehe dementsprechend nochmal einen Schritt zurück. Dann wäre es bei mir ganz klar wegen auch dem, ich kann ja konkret sagen, warum, wegen ihrem Lied All I Want for Christmas, ganz klar Mariah Carey.
Mariah Carey.
Ganz klar.
Warte, die muss ich kurz googeln.
Das glaube ich dir nicht, Flo, das glaube ich dir nicht.
Okay.
Die könnte deine Tochter sein.
Tim hat so eine Diva-Attitude. So, auch Mariah Carey. Morgen geht's in die USA und dann date ich Mariah Carey. Finde ich geil.
Ja, nee, not gonna happen. Mal schauen. Also wenn ich Mariah Carey date, verspreche ich hier mit Hoch und Heilig, werde ich es auf dem Insta-Account von Brotherly Talk hochladen. Als Livestream.
Da musst du gar nichts mehr hochladen. Wenn die dich datet, ey, dann ist das automatisch überall hochgeladen. Wer ist dieser
Vogel? Wer ist dieser Bird?
Wer ist dieser Vogel im Eagles Jersey?
Genau, ja, genau.
Ja, ja, sehr
stark.
Gut. Ja, komm.
Sehe ich.
Okay,
fühle ich.
Dann lass uns nach vorne blicken. Nur ganz kurz noch, weil ja dem einen oder anderen sicher aufgefallen ist, dass die Eagles eben nicht Teil des vergangenen Super Bowls waren und wir vor allem nach hinten raus eine ja recht enttäuschende Saison der Eagles ja auch gesehen haben. Tim, wer waren für dich denn die Gewinner und die Verlierer der abgelaufenen Saison? Machen wir wirklich nur ganz kurz.
Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde vielleicht mal, weil es einfacher ist, mit dem enttäuschenden Ende, mit den Verlierern anfangen. Für mich ganz klar, natürlich, das ist jetzt aber auch keine große Überraschung, der größte Verlierer, ganz klar Kevin Petullo. Also das muss man sagen, wenn du die teuerste Offense der Liga hast, du befindest dich mitten im Super Bowl Window und dann kommt am Ende der Saison das bei raus und nur mal um eine Statistik nochmal zu bemühen. Wir wollen das ja auch ein bisschen fundiert, nicht nur nach Gefühl hier zum Besten geben. Wenn du eben mit der teuersten Offense der Liga on average in jeder zweiten Halbzeit nur 9,5 Punkte machst, dann ist es einfach nicht akzeptabel. Dann zeigt das, dass du nicht in der Lage bist, In-Game-Adjustments durchzuführen. Wir haben ja auch immer, da war wahrscheinlich auch ein bisschen der Wunsch, Vater des Gedanken, ihn verteidigt, solange es eben ging, weil wir haben natürlich auch ein gewisses Grundvertrauen in die Entscheidungsträger. Das sollten wir haben. Die machen das auch beruflich im Gegensatz zu uns Hobby-Kommentatoren. Aber das muss man ganz klar sagen, das war wirklich am Ende nicht akzeptabel. Das hat ihn am Ende dann auch den Job gekostet. Wir wünschen ihm auch jetzt auf seinem weiteren Weg natürlich alles Gute. Er hat ihm natürlich eine zweite Chance verdient. Von daher ganz klar mein Verlierer, das ist kein Rocket Science, ganz klar Kevin Petullo. Aber das muss man auch sagen, sicherlich, und auf Auswirkungen davon kommen wir später noch zu sprechen, kann man eigentlich auch die ganze O-Line in den Topf werfen,
ja,
über den Cam Jurgens.
Stehen.
Ja. Ja, Cam Jurgens, Landon Dickerson, auch Mailata hat nicht das gespielt, was man ihn kannte. Man muss sagen, Johnson hat das ganz gut gemacht, aber an sich, dass die O-Line sicherlich in Summe auch ganz klar Verlierer. Man muss auch sagen, Nick Sirianni, zumindest steht er jetzt ganz klar noch mehr unter dem Brennglas, als er das vorher schon tat. Unter den Tight Ends für mich auch ein Verlierer, der wird meines Erachtens in der Free Agency, kommen wir noch drauf zu sprechen, keinen Vertrag mehr kriegen, ist Grant Calcaterra mit extrem schlechten Blocking, auch das begründet, jetzt nicht einfach nur rausgehauen. Und die Defense, jetzt kommen wir mal zu den Siegern, ganz klar, muss man sagen, für mich, da gab es viele Gewinner, Vic Fangio, ganz klares A von mir, das war überragend, genauso aber auch wie ein Cooper DeJean, ein Mitchell, der ein Pro-Bowler geworden ist. Das war wirklich sehr, sehr gut. Auch Tank Bigsby, ne? So als jemand für die Tiefe, der dann auch mal mehr Touches bekommen hat, ein klarer Gewinner. Von daher, es gab schon ein paar Gewinner und jetzt hoffen wir mal, dass da auch ein bisschen bei mehr rauskommt, wenn eben halt auch die O-Line wieder gesund ist, weil da ist sicherlich auch die ein oder andere weniger gute Performance mit zu begründen, Flo. Aber das vielleicht mal jetzt den Ball zu dir gespielt. Wer sind denn deine Gewinner und Verlierer?
Ja, ich habe auch Nick Sirianni hier stehen als Verlierer. Petullo war mir natürlich, also ist natürlich dabei, den muss man nennen, war mir aber klar, dass der von dir kommt. Ich habe Sirianni mir aufgeschrieben, weil mein Gefühl auch ist, also das ist wieder Hobbypsychologie von sehr weit außen, weil mein Gefühl auch ist, dass er eben auch nicht mehr in der Lage war, die Offense irgendwie zu adjusten. Mir hat da die Kreativität gefehlt. Er war mir viel zu laut. Und das weißt du aus den letzten Folgen oder aus unserer Zeit hier im Brotherly Talk, dass mich das maximal nervt und ich nicht finde, dass ein Head Coach so nach außen agieren sollte. Ich glaube auch, dass er möglicherweise noch mehr denn je einen Teil des Lockerrooms verloren hat letzte Saison. Und wie er sich das erarbeitet oder ob er sich das neu erarbeiten kann, die Gunst des Rosters und seiner Spieler, das bleibt abzuwarten. Ich wünsche es ihm sehr. Aber es hat auch einen Grund, Tim, warum er bleibt. Und ich glaube, die Gründe dürfen wir nicht vernachlässigen. AJ Brown ist für mich einer der Verlierer des Jahres, denn der hat mich am Ende auch, ehrlich gesagt, einigermaßen genervt mit ja, vielen kryptischen Aussagen, wenn er überhaupt mal eine Aussage getroffen hat. Also das mache ich auch eher an seinem Benehmen nach außen fest. Und sportlich hat er mir dann eben auch unterm Jahr nicht gezeigt, dass er diese Franchise eben auch tragen kann und durch eine Saison tragen kann und vielleicht den Unterschied macht am Ende. Mhm. Für mich ist noch ein Gewinner dabei, den da bin ich gespannt, ob du den auch siehst, aber der trägt den Namen Dory Jackson. Und ich will dir das auch begründen. Ein Spieler, der so viel Haue bekommt, ja übrigens auch von uns, dann aber so ruhig bleibt, vor allem in der Öffentlichkeit, und dann auch mal mit einer echt guten Leistung antwortet, der hat meinen größten Respekt verdient. Und dazu gehört ein Spieler wie Adoree Jackson. Deswegen wollte ich den hier einfach nochmal nennen. Wärst du damit einverstanden?
Auf jeden Fall. Also das finde ich super, dass du ihn nochmal rausstellst. Ganz klar. Auch zum Beispiel so ein, wen ich dann auch nennen würde, wenn wir schon da ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, ist ein Epps, ne? Der dann irgendwie reinkommt und seinen Job auch ordentlich gemacht hat auf Safety. Ja. Das ist schon wichtig, dass die Leute dann auch performen. Und ich glaube, die haben ihre Chance auch genutzt und sicherlich dazu beigetragen, dass ihre NFL-Karriere hoffentlich noch ein bisschen länger geht als nur die letzte Saison.
So, nächstes Jahr dann am Valentinstag übrigens. Wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, ein Thema ist mir noch eingefallen. Und zwar habe ich entdeckt in unserer kleinen Offseason, die wir uns genommen haben, dass auch die Rate Card der Philadelphia Eagles wieder veröffentlicht wurde. Ihr wisst alle da draußen, das haben wir auch in den vergangenen Jahren immer gerne mal besprochen, war, wie bewerten denn eigentlich die Spieler der Philadelphia Eagles? Da gab es ja auch ein bisschen Kontroverse zwischen der NFL und der NFLPA, der Gewerkschaft der Spieler, ob das jetzt noch veröffentlicht werden darf. Eigentlich war mein irgendwie Kenntnisstand, dass es nicht mehr der Fall sein muss. Wie auch immer ist dann trotzdem die Rate Card der Philadelphia Eagles veröffentlicht worden. Und da fällt eine Sache auf. Ich kann euch gleich mal ein paar Noten vorlesen. Aber eine Sache fällt ins Auge.
Travel ist wieder schlecht, oder? Travel ist
ja, klar.
Wieder schlecht.
Ja. Travel ist F. Ja, Travel ist F. Aber diesmal hat man eine neue Vermutung, woran das liegt. Weil die Eagles ja nie Back-to-Back-Home-Games hatten. Und durch diese vielen Spiele, die in der Nähe rund um Philadelphia waren am Ende der Saison, extrem viel mit dem Bus gefahren wurde. Und das ist wohl nicht so gut angekommen. Aber ja, wie, du hast recht, letztes Jahr war es auch so und da waren es andere Gründe wahrscheinlich. Also das ist weiter schlecht. Flo hat ein sehr gutes Gedächtnis. Auch der Lockerroom hat nur ein D bekommen. Da habe ich auch schon lustige Kommentare gelesen. Warum hat der Lockerroom ein D bekommen im NovaCare-Komplex, der übrigens jetzt nicht mehr NovaCare-Komplex heißt. Der hat einen neuen Sponsor, auch irgendein Versicherungsunternehmen, beziehungsweise Krankenversicherung. Der hat ein D bekommen. Warum? Viele haben gesagt, weil die das bescheuerte Easter-Bunny da aufgestellt haben. Ihr erinnert euch alle. Deswegen gibt es Hypothesen, dass das der Grund sei, warum die Spieler den Lockerroom mit einer D bewertet haben. Was auffällt, und das fällt wirklich massiv ins Auge, die einzelnen Coaches werden auch bewertet. Ja, Strength Coach hat ein A-minus bekommen. Dann der Positioning Coach hat die Positioning Coaches haben ein A-minus bekommen. Der Defensive Coordinator Vic Fangio, jetzt kommt's, beste Note überhaupt, A+. Ja, also die Spieler feiern Vic Fangio, ist auch ein tolles Zeichen, auch für die nächste Saison natürlich. Special Teams Coordinator, auch das ein tolles Zeichen, hat ebenso ein A bekommen, auch eine, wie wir alle wissen, Special Teams Lover, Bekennender. Bin ich natürlich sehr happy, dass die Spieler da auch mit ihm happy sind. Hoffentlich kriegt er auch Jake Elliott wieder hin, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Head Coach, auch ganz wichtig, Flo hat es angedeutet, hat er den Lockerroom verloren oder nicht? Klar, die Spieler sind auch nicht blöd und die wissen, der bleibt. Nichtsdestotrotz hätte er nicht, was er nämlich bekommen hat, ein A bekommen müssen. Der hat eine glattes A und da hätte man natürlich auch da vielleicht mal ein A-minus machen können, wie bei den Strength Coaches oder beim Positioning Coach. Aber nee, Nick Sirianni hat ein glattes A bekommen. So, und warum stelle ich das so raus? Und ihr könnt euch das schon denken, weil einen habe ich nämlich rausgelassen und das lässt auch sehr, sehr tief blicken, meines Erachtens. Jeder Coach hat zwischen A+, Vic Fangio, bis A-minus, zum Beispiel Strength Coaches bekommen, hat tatsächlich Kevin Petullo ein C+ bekommen. Was ja quasi wirklich mit der flachen Hand ins Gesicht ist. Das fällt ja schon massiv auf, dieser Abfall. Da waren offensichtlich auch die Spieler nicht ganz so happy. Und ja, von daher, das wollte ich nochmal auch zum Besten geben, mal euch ein kleines Gefühl zu geben. Also scheinbar ist der Lockerroom, zumindest jetzt hier basierend auf dieser Umfrage, immer noch auch hinter den bestehenden Coaches. Aber da gab es nochmal die flache Hand für den scheidenden OC an der Stelle.
A+ für dich, für diese charmante Ausführung, hast du gut gemacht. Und das ist schon krass, wenn du das auch liest. Ne? Ich meine, jetzt ist er weg. Er hat es hoffentlich ganz gut verarbeitet. Und ich glaube auch, er hat es sich denken können, dass es am Ende so kommt. Wie hilflos er dann am Ende war, das ist auch alles, ne? Hobbypsychologie aus der Ferne. Und wie wenig Entscheidungsgewalt er hatte, das wissen wir ja alles nicht. Aber nach außen hat er jedenfalls kein gutes Bild abgegeben, auch nicht bei den Spielern ganz offenbar. So, dann gucken wir jetzt aber nach vorne. Und ich wollte darauf hinaus, dass nächstes Jahr dann ja der Super Bowl 61 ansteht, am Valentinstag übrigens. Hoffentlich mit den Philadelphia Eagles, wie du sagst, im SoFi Stadium in Los Angeles. Ich war übrigens da, Tim, ich habe eine Führung gemacht. Warst du da mal im SoFi? Mm-mm.
Aber ist auf meiner Leute. Liste auf jeden Fall ganz oben.
Ey, wenn ihr da mal hinkommt, das müsst ihr, ihr müsst da rein. Das ist so ein wahnsinnig cooles Stadion. Also diese LED, die da ganz rumgeht, dann wusste ich gar nicht, die haben das Stadion im Boden verbuddelt. Also zumindest zu einem Drittel, weil die konnten nicht so hoch bauen, weil LAX gleich um die Ecke ist, der Flughafen. Also sie konnten gar nicht so hoch bauen. Also total spannendes Stadion. Ich war unten auf dem Feld, hab schon mal so ein bisschen Super Bowl-Luft schnuppern dürfen. Wirklich total.
War das Eagles-Logo schon gemalt oder noch nicht?
Schon durch. Ich habe das drauf gemalt. Ja, ja. Ich hatte grüne Farbe wie immer dabei. Natürlich. Ne? So. Ja, um dabei zu sein, haben die Eagles schon mal recht ordentlich an ihrem Coaching-Staff geschraubt. Nick Sirianni bleibt ja der Head Coach. Daneben gibt es aber die ersten großen Veränderungen. Wir beginnen mal mit der offensiven Seite des Balls, wenn du magst, wo neue Gesichter dann ja auch hoffentlich in der Lage sein werden, ein neues Gesicht dieser Eagles-Offense zu formen. Sehr, sehr nötig, denn offensiv war das nichts zuletzt. Viel zu wenig, trotz eines so starken Rosters. Tim hat es gerade angesprochen. Allen voran soll es vor allem ein neuer OC richten, Sean Mannion nämlich, der Kevin Patullo ersetzt. Und daneben, Tim, gibt es ja noch ein paar Namen und gar nicht so wenig, die dann in der Summe schon irgendwie so Shanahan-Vibes mitbringen. Ne? Hol uns doch mal ab.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann definitiv sagen, dass es eine Generalüberholung der Eagles Offense gibt. Man verabschiedet sich von dem Frank Reich, Nick Sirianni-Scheme und Flo hat schon angedeutet, bewegt sich in die Richtung von einem Kyle Shanahan, Sean McVay, Matt LaFleur-System. Super spannend. Ich meine, das ist ja gehypt, egal wo man hinschaut. Und sicherlich auch super spannend, dass die Eagles sich jetzt in diese Richtung bewegen. Sie haben neben Sean Mannion, wir gehen gleich mal die einzelnen Kandidaten durch, also Kandidaten, die neuen Hirings besser gesagt, Sean Mannion, Offensive Coordinator, Josh Grizzard, Pass-Game-Coordinator, Ryan Mahaffey, Tight-End-Coach und Run-Game-Coordinator und Chris Kupper, O-Line-Coach. Wirklich sehr, sehr junge, sehr, sehr gefragte, innovative, die werden sehr gefeiert, Coaches gefunden. Wir wissen alle, und das habt ihr auch mitbekommen, es war ein sehr, sehr langer Recruiting-Cycle, wenn man das so nennen darf. Die Eagles haben mit sehr vielen...
Gerade OC, ne? Also Wir haben ja alle die großen Kandidaten gesehen und ich muss dir sagen, als die alle nicht kamen, war ich schon ehrlicherweise so ein bisschen skeptisch. Mittlerweile bin ich mit Sean Mannion aber ganz happy. Du auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du hast es angesprochen, so viele große Kandidaten, aber auch so ein Dable oder sowas, ne? Ich meine, am Ende ist der jetzt auch nicht durch exorbitante Kreativität aufgefallen in seinen letzten Stationen. Ja. Und von da habe ich mir auch gedacht, so klar, du hättest, also der Wunsch, vielleicht kann man das noch ein bisschen aufdröseln, der Wunsch von vielen Eagles-Fans nach einem erfahrenen Playcaller war ja so ein bisschen, dass man ja die Hypothese hatte, wir wissen ja nicht, ob sie wahr ist, die Hypothese hatte, dass Nick Sirianni da zu viel reinregiert und dementsprechend ja jemand Erfahrenes kommen müsste, der das eben entsprechend verhindert. So, jetzt wissen wir aber auch, und jetzt komme ich wieder auch aus meinem optimistischen Blick, den ich ja immer versuche reinzubringen, dass das nicht immer so zwingend der Fall ist. Und bisher jedes Mal in den letzten Jahren, wenn die Eagles wirklich jemanden von außerhalb der Organisation geholt haben, zum Beispiel Kellen Moore, das extrem gut funktioniert hat, einen sehr jungen, unverbrauchten Kandidaten. Von daher ist es ja ganz offensichtlich nicht so, dass Nick Sirianni es nicht akzeptiert, wenn ein jüngerer Offensive Coordinator, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, dort dann sein eigenes Scheme callt. Von daher bin ich auch, genau Flo wie du, sehr, sehr optimistisch, was das Thema betrifft. Also ich finde es sehr, sehr innovativ, sehr, sehr spannende Kandidaten. Ja, und die können wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und bei Sean Mannion fällt natürlich auf, dass er noch gar nicht so lange Coach ist. Er war ein Drittrunden-Pick, Quarterback der LA Rams in 2015, hat dann gespielt unter Sean McVay, Clint Kubiak, Kevin Stefanski, Kevin O'Connell. Also das sind ja alles überragende Offensive Minds. Also das macht mich schon mal extrem happy und vorfreudig. Er hat dementsprechend aber auch quasi 2 Jahre jetzt gecoacht bei den Packers unter Matt LaFleur. Auch das natürlich super spannend und extrem erfolgreich. Und dementsprechend kriegen die Eagles jetzt wirklich halt so verschiedene Ingredients aus dem, Flo hat es gesagt, aus dem Shanahan-System, LaFleur-System, McVay-System. Das finde ich extrem spannend. Und Matt LaFleur hat tatsächlich auch gesagt, damals noch über seinen Quarterback-Coach Mannion, er ist unbelievable, great job, he's got a bright future in his profession. Also er wurde maximal auch gelobt. Und übrigens, kleine Anekdote oder Side-Story, das letzte Mal, als die Eagles einen relativ unerfahrenen Quarterbacks-Coach der Green Bay Packers geholt haben, Flo, weißt du, wer das war?
Nee, da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen.
Das war ein gewisser Andy Reid. Also von daher.
Ja, natürlich. Ja. Oh ja, oh, na klar, da hätte ich auch drauf kommen können, ehrlicherweise.
Also von daher, das sind einfach, das, also jetzt klar, wissen wir nicht, ob das der nächste Andy Reid wird, aber das sind auf jeden Fall mal, der Mann bringt super spannende Erfahrungen mit als Spieler und dann eben jetzt auch in seiner Coaching-Karriere, wird von allen Seiten wirklich gelobt. Klar gibt es jetzt natürlich wieder die einen, die unken, naja, dann wird der irgendwie direkt wieder weggeholt und ist dann irgendwo quasi Head Coach. Aber auch gar, ganz ehrlich, wenn das so kommt, wie bei Kellen Moore und wir den Super Bowl holen als Eagles und dann derjenige dann irgendwie Head Coach wird, eben bei den New Orleans Saints, ja, dann freue ich mich und sage herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für deine Leistung. Also das ist doch eigentlich das, was wir wollen.
Und Jalen Hurts wird es egal sein.
Ja, so sieht's aus. Also von daher ist das, finde ich, ganz klasse und extrem spannend. Er ist erst 33 Jahre alt, ne? Das ist mal das erste Mal, dass er das jetzt macht. Aber von allen Seiten gibt es viele Vorschusslorbeeren, so heißen die Dinger. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Und ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Und ja, Flo, ich weiß nicht, hast du noch etwas zu ihm? Also ich bin wirklich vorfreudig und ich glaube, das kann richtig gut werden.
Nee, willst du noch was zu den anderen Neuzugängen sagen? Ich würde gleich auf Stoutland zu sprechen kommen, den haben wir ja auch gleich, aber vorher, wenn du noch zwei Sätze zu den anderen Jungs hast, dann gerne.
Ja, ich guck mal, ich habe eine relativ lange Liste, nicht, dass ich hier durcheinander komme. Also, zu wem habe ich mir noch gesondert etwas notiert? Also, notiert habe ich mir noch etwas tatsächlich und das, glaube ich, wird auch sehr gut funktionieren, weil der nämlich von Sean Mannion mitgebracht wird. Das ist nämlich Ryan Mahaffey, also ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der quasi Run-Game-Coordinator und Tight-Ends-Coach wird. Der kommt nämlich von den Packers. Das heißt, das ist schon mal, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig, dass es da offensichtlich Chemie gibt. Offensichtlich kennt man einander, man kennt das gemeinsame Scheme, was man spielen will. Das finde ich extrem gut. Auch da wieder ein sehr, sehr junger Trainer. Finde ich extrem spannend. Ian Rappaport hat das extrem gelobt. Er hat Nantes
O-Ton. Ich muss das nochmal kurz, zumindest mal lose kritisieren. Sirianni und Petullo, ne? Die kannten sich auch vorher. Just saying.
Ja gut. Aber, was soll ich dazu sagen, Flo?
Von wegen Chemie und so, ich sag's nur.
Ja, das stimmt. Aber zumindest haben die beiden schon gemeinsam bewiesen, dass es funktioniert hat. Ja, das, aber gut, hätte man bei den anderen beiden auch sagen können. Ich bin trotzdem, im Gegensatz zum Flo, sehe nicht das Haar in der Suppe. Ich freue mich auf diese Kombination. Und Ian Rappaport, und ich verlasse mich einfach mal auf sein Insider-Wissen, sagte, das Hiring von Ryan Mahaffey ist eine impressive addition für die Philadelphia Eagles. Und da hoffe ich mal, dass er recht behält. Das ist das eine. Dann, was ein großer Gewinn ist tatsächlich für die Eagles, ist gar nicht mal sehr ein neues Signing, sondern, und da wechsle ich mal ganz kurz auf die defensive Seite des Balles, ist nämlich, dass der Special Teams Coach, der eben, wir erinnern uns, eine A bekommen hat von den Spielern, Michael Clay zurückkehrt zu den Eagles, durchaus überraschend, auch das reported von Ian Rappaport. Er war nämlich extrem gefragt und hat auch diverse Interviews geführt, um auch für eine DC-Position in Frage zu kommen. Und er kommt tatsächlich nochmal zurück und das ist natürlich enorm wertvoll, eben dann halt auch weiterhin einen erfolgreichen Job zu machen bei den Eagles. Und bevor jetzt Flo, und da würde ich mal kurz fragen, was unser Skript sagt. Geben wir nach Stoutland nochmal zu den Defensive Coaches oder soll ich mal kurz das Ding abrunden?
Ich mache gleich die defensiven Namen, die kannst du dann gerne noch ergänzen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich alle habe. Aber lass uns wirklich kurz bei der Offense bleiben, denn da müssen wir einfach drüber reden. Jeff Stoutland verlässt ja das Team nach 13 Jahren. Eine Ära geht da zu Ende in Philadelphia, in der Stoutland als Coach der Offensive Line ja Spieler wie Jason Kelce, wie Lane Johnson und Jordan Mailata nicht nur gecoacht, sondern auch ja ganz maßgeblich geformt hat. Ne? Anfang Februar kam die für mich recht überraschende Nachricht, auch wenn die O-Line ein großes Problem war zuletzt, Tim, du hast es gesagt, dass Stoutland trotz Angebot eben nicht weitermacht. Wie überraschend war das für dich und hat es da möglicherweise geknallt intern? Fühlte sich ein bisschen so an für mich.
Ja, das hat mich auch extrem überrascht. Das, was alles danach rausgespült wurde und geleakt wurde, deutet genau auch darauf hin, Flo, was du gerade gesagt hast. Wir wissen alle, die Eagles hatten große Probleme mit dem Run-Game. Das war evident. Am Ende des Tages ist auch, natürlich muss man, es gehört zur Wahrheit dazu, Jeff Stoutland da auch mitverantwortlich für, ja, eben O-Line und dementsprechend auch das Running-Game. Und es ist wohl so gewesen, dass die Eagles dann auch nach der Woche 13 entsprechend scheinbar über Nick Sirianni und Kevin Petullo eigene Run-Designs eingebaut haben, tatsächlich in ihr Play-Calling. Und das hat natürlich Kevin, wollte ich schon sagen, Jeff Stoutland überhaupt nicht gefallen. Und er ist damit, wie man hier liest, crewingly, wie wird's hier gesagt, er wurde damit Stück für Stück, he crew frustrated, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und hat dementsprechend die Konsequenz daraus gezogen, hat keine Lust mehr, mit offensichtlich mit Sirianni zusammenzuarbeiten. Jetzt gehört aber, und das baue ich mal eine Brücke, jetzt gehört aber auch zur Wahrheit dazu, und ich habe schon gesagt, dass halt auch das Run-Game bis Woche 13 nicht gut war. Man hatte am Ende 3,9 Yards per Attempt. Und nachdem Stoutland da mehr oder weniger raus war, hat man 4,4 Yards per Carry dort erzielen können. Saquon Barkley hatte unter der Verantwortung von Stoutland nur ein Spiel in den ersten 12 Spielen über 100 Yards. Nachdem sie Stoutland rausgenommen hatten, hat er 3 Spiele in 6, jetzt werde ich komplett verquer, ich mit Deutsch und Englisch. Also ein Spiel über 100 Yards, bevor sie ihn entmachtet haben. Nach der Entmachtung, so nenne ich es jetzt einfach mal, hatte er in 6 Spielen 3-mal mehr als 100 Yards. Also von daher, es ist frustrierend, es ist überraschend. Er wird definitiv ein Eagles Hall of Famer werden, Stoutland. Aber da waren offensichtlich so manche Dinge, die nicht so gut funktionieren, die danach besser geklappt haben. Flo, wie siehst du es?
Ja, also mit den Zahlen bin ich dann nicht mehr ganz so überrascht, ehrlicherweise. Und wenn man es runterbricht, und das wird ja so oft getan, auf die Zahlen, dann hat das vielleicht sogar eine Rechtfertigung, dass Stoutland dann auch jetzt nicht mehr Teil der Philadelphia Eagles ist. Ich bin dann eher jemand, der über die emotionale Komponente kommt, und da werden und die Reaktionen haben es gezeigt, vor allem von Spielern wie Mailata zum Beispiel. Das war dann schon sehr emotional und für viele sicher nicht nur überraschend, sondern auch sehr, sehr traurig. Aber das ist das Geschäft. Ich meine, wer weiß, wer jetzt kommt. Hoffentlich ist jetzt jemand da, der die Arbeit von Stoutland weiterführt und dann vielleicht auch zeitgemäß weiterführt und dafür sorgt, dass die O-Line funktioniert und das Run-Game wieder, wieder in die Bahn kommt. Das wünschen wir uns ja eigentlich alle, ne?
Da bin ich komplett deiner Meinung. Und auch das vielleicht nochmal kurz unterstreichen, was ja auch kurz zur Disposition stand, kehrt Vic Fangio zurück. Und das wäre der absolute Super-GAU gewesen, meiner Meinung nach. Du hast keinen OC mehr, genau. Du hast keinen O-Line-Coach mehr. Und dann hast du auch noch den besten oder einen der besten Defensive-Coaches nicht mehr gehabt. Jetzt wird er, und das ist absehbar, noch ein Jahr machen. Das ist so wichtig für die Philadelphia Eagles, weil dann hättest du richtig Gefahr gelaufen, dass das Ding um die Ohren fliegt.
Drittes Jahr für Vic Fangio, dann der, ganz öffentlich auch mit einem Karriereende geflirtet hat. Wir sind froh, dass er wieder da ist. Gute Überleitung, Tim. Defensiv ja nicht so ganz so viel passiert wie in der Offense. Du hast es schon angerissen. Abgänge gibt es gar nicht so viele. Ich habe noch ein paar Namen. Defensive Backs Coach Christian Parker ist weg. Der wird DC in Dallas, habe ich gelesen.
Das ist bitter.
Selbst schuld.
Ja, selbst stimmt. Schuld.
Ja, so.
Viel Schmerzensgeld.
Assistant Linebackers Coach Ronnell Williams ist weg, der wird die Linebacker in Las Vegas übernehmen. Und dann gab es noch Defensive Assistant Tyler Yelk, der coacht jetzt am College, glaube ich, ne? Safeties in Nebraska nämlich. Neue Assistenten von Fangio sind Mike Pellegrino und Bayer Rasul und Christian Parker, den hast du angesprochen, wird von Joe Casper ersetzt. Der war vorher Safeties-Coach, ne? Bleibt also eben nur in einer anderen Rolle. Und dann ist noch Alan Smith als neuer Outside-Linebackers-Coach verpflichtet worden. Der hat zuletzt am College gecoacht Army und davor Georgia State. War aber auch schon Assistant Defensive Line Coach bei den Houston Texans. Im Jahr 2021 war das. Damit haben wir alle, oder habe ich wen vergessen?
Nee, damit haben wir alle. Und ich glaube, einen würde ich noch mal kurz rausstellen, der befördert wurde, der auch intern und auch extern in der NFL sehr hoch angesehen wird, ist nämlich der von Flo angesprochene Joe Casper, der zuletzt die Safeties trainiert hat, jetzt quasi befördert wird zum Defensive Pass Game Coordinator und Defensive Backs Coach. Also der wird sehr gefeiert. Vielleicht da kurz zu eurer Historie oder für euch ein bisschen Historie zu ihm. Kasper hat tatsächlich früher schon für die Eagles gearbeitet unter Jonathan Gannon 2021 und 2022, ist dann sozusagen dem Ruf gefolgt tatsächlich von Vic Fangio in 2023, nämlich mit zu Vic Fangio zu den Dolphins gegangen und dann hat ihn Vic Fangio mitgebracht wieder zurück zu den Eagles 24. Fand ich eine ganz interessante Anekdote und zeigt, dass es auch da eine enge Verbindung gibt mit Vic Fangio. Also ein guter Mann, der zum Glück jetzt da auch mal ein bisschen mehr Verantwortung bekommt.
Und ich glaube, Tim, korrigiere mich gerne, der finale Coaching-Staff steht ja auch noch nicht, oder? Das ist noch nicht alles final kommuniziert, glaube ich zumindest nicht. Also da kann es noch ein, zwei Personalien möglicherweise geben. Das ist also die Veränderung an der Sideline. Auf dem Feld wird es ebenfalls Veränderungen geben bei den Eagles. Wie die im Einzelnen aussehen, das wissen wir noch gar nicht so genau. Die Free Agency beginnt ja gerade erst in dieser Woche nämlich. Tim, was wir aber wissen, ist das hier, ziemlich unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, dass Howie Roseman, ich hau mal ein paar Zahlen raus, komm, Jordan Davis 26 Millionen zahlt, dann Jalen Carter 30 plus Millionen, Quinion Mitchell 30 plus Millionen, Cooper DeJean 25 Millionen, AJ Brown 32 Millionen. Was ich sagen möchte ist, einer der ganz großen Namen wird die Philadelphia Eagles verlassen. Kommt da in den nächsten Tagen einer dieser Blockbuster-Trades?
Das ist die große Frage und wir können nur spekulieren, aber dafür sind wir ja da. Dementsprechend sage ich jetzt natürlich nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, also was ich vielleicht nochmal ergänzen will, wollen wir kurz vielleicht Davis abhaken, weil ich glaube, da baut viel drauf auf.
Jordan Davis? Ja, der hat sich ja mit den Eagles geeinigt, 3 Jahre, 78 Millionen, 65 genau. Garantiert. Das macht ihn zum bestbezahlten Nose Tackle, ne, in der Geschichte der National Football League. Und mit was? Mit Recht, finde ich. Aber
auf jeden Fall. Ruhig. Auf jeden Fall, er bekommt, weil da ist nämlich sozusagen ein großer Cashback, also sozusagen nicht das Geld kommt zurück, sondern das Geld ist weg in einem Cashback, nämlich jetzt gelandet vor der Haustür von Jordan Davis. Ja. Er bekommt auch sogar 65 Millionen garantiert, das ist natürlich eine ganze Menge. Er hat sich aber auch, du hast gesagt, enorm entwickelt. Das erste ist, er ist ein absoluter Elite-Runstopper, das Punkt eins. Und Punkt zwei ist, was wir in der letzten Saison gesehen haben, extrem beeindruckend, er ist eben jetzt nicht mehr ein Two-Down- Pass-Rusher, sondern eben ein Three-Down-Pass-Rusher und dementsprechend natürlich auch dort seinen Wert massiv gesteigert, weil er eben halt jetzt bei 3 Downs auf dem Feld sein kann. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Überragende Leistung. Ich denke, er ist das Geld wert, was man auch sieht und hört. Extrem angesehen. Vielleicht kriegen wir, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, ich erwähne es nur kurz im Kontext, nochmal ein Jahr Brandon Graham zu sehen, aber er ist jetzt quasi neben Brandon Graham auf jeden Fall auch das Gesicht der Defense, er ist der gute Laune-Guy, er ist sozusagen der Leader im Locker-Room, dementsprechend auf jeden Fall überragend, dass er da ist und das Ganze ist ja so strukturiert, dass man eben noch die Fifth-Year-Option hat und dementsprechend dann die 3 Jahre hinten dran gehängt hat. Das relativiert das Ganze auch dann wieder so ein bisschen, dementsprechend ist der gesamte Deal über 4 Jahre 90,9 Millionen Dollar wert und 22,7 Millionen per Jahr. Das macht ihn sozusagen den 10 besten bezahlten Interior Defensive Liner. Ist jeden Cent wert. Kleine Ergänzung und dann höre ich auch auf damit und wir kommen mal zur Diskussion zurück. Für mich aber noch sehr wichtig. Mit diesem Move und dieser 50 Option, die da mit drin ist, haben die Eagles schon mal 9 Millionen Cap Space kreiert für die neue Saison. Ist ja ganz wichtig. Wir wollen ja auch andere bezahlen. So, und was jetzt noch on top kommt, das wird safe passieren, wenn sie Michael Carter, der leider nicht wirklich zum Erfolg beigetragen hat, cutten, kriegen sie damit ungefähr 30,5 Millionen in Cap Space. Und damit kannst du natürlich arbeiten. Und jetzt ist ja die Frage, Flo, super eingeleitet. Wie können sie damit arbeiten? Ich glaube auch nicht, dass sie alle halten können. Ich glaube aber schon, dass sie Jalen Phillips zahlen werden. Dort ist ja angestrebt, ihm um die 20 Millionen zu bezahlen. Da werden wir sehen, ob andere noch mehr Geld in das Cashback hineinwerfen. Aber das glaube ich, das wird passieren. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich aus der Gleichung rausziehen würde. Jalen Carter ist nicht zwingend jetzt fällig für eine Vertragsverlängerung, sondern er geht quasi jetzt erst in sein viertes Jahr. Du kannst dann auch bei ihm noch die Fifth-Year-Option ziehen. Das heißt, er wurde ja auch ein Jahr nach Jordan Davis gedraftet. Das heißt, wenn die Eagles das genau gleiche machen wie mit Jordan Davis, dann ist Jalen Carter erst in 12 Monaten dran. Von daher, glaube ich, werden jetzt erstmal ein paar Cashbacks verteilt. Jalen Carter wird nicht dabei sein in der Verlängerung, muss er auch gar nicht, weil da sind noch 2 Jahre Zeit mit der Fifth-Year-Option. Und, Flo hat es angedeutet, vielleicht wird er sogar noch getradet. Ich persönlich glaube es nicht, aber die Angebote kamen rein. Das vielleicht nur dazu. Also ich glaube, Jalen Phillips wird auf jeden Fall schon mal bleiben. Und jetzt muss ich auch mal einen sagen, der geht. Damit wir was zum Diskutieren haben, dann bin ich auf Flo's Meinung gespannt. Ich sage, gehen wird leider, und das tut mir in der Seele weh, aber der wird zu Recht gut bezahlt werden, das können sich die Eagles nicht leisten. Leider ein Teil der Exciting Whites, nämlich Reed Blankenship. Der wird nicht zahlbar sein. Der kriegt jetzt aktuell, ich glaube, 4 Millionen Dollar. Der wird auf jeden Fall über 8 kriegen. Ich glaube, das werden sie sich nicht leisten können. Und dann, wenn ich schon dabei bin, eine weitere Träne, die ich verdrücke, zumindest mal sollte es eintreten. Ich glaube auch nicht, dass Nakobe Dean verlängert wird. Nakobe Dean,
naja, habe ich mir gedacht. Ja, machen wir gleich. Ich mache einen halben Schritt zurück, aber das ist ja schon mal spannend, was du da an Takes so raushaust. Ne? Die zwei Jalens, über die wir sprechen müssen, als ich davon gelesen habe, da kam ich auf diese Jalens in der NBA, ist gerade so ein Ding. Hast du das mitbekommen? Das kam ja erst so in einem Podcast, dann in einem Rap-Song von Rainey, der auch in diesem Podcast moderiert. Da hört mal rein. Wir bringen die Jalen-Invasion in die NFL. Es gibt die Jalen-Invasion gerade in der NBA, weil es da einfach, es gibt einfach so viele Jalens in der NBA. Zieht euch das mal rein, das ist total spannend. Ne? Also wir dann in dem Fall, also zu den Eagles mit Jalen Carter, Jalen Phillips. Also zu Jalen Carter hast du, glaube ich, alles gesagt. Ich möchte noch was zu Jalen Phillips sagen, weil ich so spannend finde, auch dass die ja ganz offensichtlich bereit sind, ihm weit über 20 Millionen zu zahlen. Die wollen ihn ja ganz offenbar unbedingt in Philadelphia behalten. Hat ja auch eine echt gute Saison gespielt. Ne? Der kam erst im November, wir erinnern uns kurz, von den Dolphins, 29 Solo-Tackles, 5 Sacks, 1 Forced Fumble. Und irgendwie so ein guter Fit für die Eagles, sowohl sportlich als auch charakterlich. Da haben wir viel drüber gesprochen hier im Podcast. Und mittlerweile wissen wir ja auch, und darauf wollte ich hinaus, dass ein weiterer Pass-Rusher in der Liga zu haben sein wird. Trey Hendrickson nämlich von den Cincinnati Bengals. Tim, hilft so ein Name auf dem Markt, um die Aufmerksamkeit so ein wenig wegzunehmen von Jalen Phillips oder anders? Chance damit für die Eagles erhöht, dass Phillips bleibt?
Kann man so und so sehen, ne? Ich meine, wir werden sehen, was dann, wenn sozusagen dort ein Wechsel ansteht mit Hendrickson, was der dann bezahlt bekommt. Also von daher kann das natürlich auch den Preis massiv hochtreiben. Plus, wir wissen, der kann ja logischerweise nur für eine Franchise spielen. Da gibt es immer noch 31 weitere, die einen Mann brauchen, wie Jalen Phillips. Mhm. Also von daher, ich bin sehr gespannt. Aber am Ende, du brauchst auf jeden Fall unbedingt noch was auf Defensive End. Das musst du machen. Da bin ich absolut überzeugt von. Wir haben ja gesehen, dass Max Crosby jetzt ja auch krass getradet wurde. Hätte ich jetzt auch nicht zwingend gedacht. Die Ravens, was die für eine Defense haben, ist ja komplett geisteskrank. Also es ist verrückt. Es ist absolut verrückt. Micah Parsons haben wir letztes Jahr gesehen. Also die Edge Rushers sind natürlich extrem wichtig. Und ich glaube, das haben die Eagles auch verstanden, weil du bist auf Defensive End relativ schwach auf der Brust. Nolan Smith übrigens wäre für mich auch noch so ein Überraschungskandidat für einen Trade, weil, wie gesagt, sie werden leider nicht jeden zahlen können. Plus
keine gute Saison gespielt.
Ganz genau. Deswegen glaube ich, dass es ihn vielleicht auch erwischen könnte. Vielleicht auch ein interessanter Trade, der dann noch irgendwie passieren kann. Ich glaube, dass der nächste Cashback vor der Haustür, hoffe ich, dass ich ihn leisten können, bei Moro Ojomo landen wird, der sich auch enorm gut entwickelt hat. Und dann gibt's ja auch noch jemanden, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, beziehungsweise jetzt gucken wir ein Jahr voraus, und da habe ich gleich noch eine kleine Ergänzung. Wir gucken mal ein Jahr voraus. Wer nächstes Jahr, neben meiner Hypothese, Jalen Carter ist erst nächstes Jahr fällig, wer da auch noch fällig ist, ist Jalix Hunt. Super Saison gespielt. Quinion Mitchell und Cooper DeJean, ne? Also da gibt's ein paar, alle kannst du nicht zahlen. Jetzt aber ein wichtiger Punkt, der natürlich den Eagles, in Klammern, aber auch anderen Teams in die Karten spielt, ist, dass die NFL jetzt auch wieder die Teams informiert hat, dass der Salary Cap alleine in dieser Saison nochmal um 22 Millionen, das ist wahrscheinlich genau das Geld, was ein Jalen Phillips bekommen wird, genau um 22 Millionen steigen wird und damit auf 301,2 Millionen per Franchise. Also das ist auch nochmal da ein schönes Wachstum.
Nakobe Dean hast du angesprochen, der hat ja auf Instagram relativ deutlich signalisiert, dass seine Zeit in Philly wohl vorbei ist. Das kann man jetzt so oder so interpretieren, ne? Hat ja seine Lieblingsmomente mit den Eagles dort gepostet. Ja, der wird in der Free Agency einfach auch richtig viel Kohle bekommen, ne?
Geld und alle sagen, er folgt seinem Linebacker und Defensive Backs Coach zu den Cowboys.
Ja. Oh, das wäre bitter, ey. Das wäre echt bitter.
Ja. Weil er ist ein guter Mann, leider zu oft verletzt.
Leider zu oft verletzt. Zwei Sätze zu AJ Brown, wenn du magst, wenn du mir gestattest. Da kommt ja den Gerüchten zufolge nur ein Team in Frage, die New England Patriots nämlich. Offenbar gab es da auch schon ein Angebot, das Howie Roseman aber abgelehnt hat. Ein Erstrunden- und ein Drittrunden-Pick hätte es gegeben, wollten die Eagles aber nicht. Es muss offenbar ein Erst- und ein Zweitrunden-Pick her. Angemessen, Tim, und wie findest du vor allem nach den Querelen in der letzten Saison die Idee, AJ Brown gehen zu lassen?
Ja, also das, ich meine, auch das zumindest habe ich nicht vergessen in der kleinen Offseason, die wir uns gegönnt haben. Das hat mich ja schon Ende des letzten Jahres genervt, diese ganzen Trade Talks rund um AJ Brown. Sie nerven mich immer noch. Ja. Ich glaube, wenn wir es jetzt mal aufrollen, es ist nicht gesagt, dass ein Erst- und Zweitrunden-Pick der Preis ist. Das halte ich für nicht gesagt. Warum? Weil einfach der Dead Cap, den die Eagles fressen müssten, so hoch ist, dass wir jetzt ja auch schon Gerüchte gehört haben, dass die Eagles wollen, dass man ihnen zwei Angebote macht. Eins für vor dem 1. Juni und eins für nach dem 1. Juni. Weil das hat auch nochmal Auswirkungen, auf wie viel Dead Cap du am Ende des Tages sitzen bleibst als Philadelphia Eagles. Ich glaube, man ist, also zum einen will natürlich auch Howie Roseman den Value von ihm nicht zerstören, indem er sagt, ja, ich will ihn auf jeden Fall loswerden. Zum anderen glaube ich aber wirklich, dass es nicht zwingend notwendig ist. Und am Ende muss wirklich ein sehr, sehr hohes Angebot kommen, weil das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass die Eagles ihn unter allen Umständen behalten wollen. Aber dieses Deadcap-Thema ist einfach so evident, dass du ja sagst so nach dem Motto, du gibst ihn weg, nur dass er nicht mehr bei dir spielt und bezahlst ihn trotzdem. Das tut schon sehr weh, weil immerhin reden wir immer noch hier über einen Top-10-Receiver. Vielleicht nicht mehr Top-5, aber Top-10-Receiver. Und das macht das ganze Thema natürlich extrem kompliziert.
Noch jemand, der Bälle fängt für die Philadelphia Eagles auch in Zukunft? Fragezeichen. Tight End Dallas Goedert nämlich. Es gibt Berichte, die sagen, er könnte durch Free Agent David Njoku zuletzt ja bei den Cleveland Browns ersetzt werden. Wie gefällt dir die Idee?
Ja, ist eine coole Idee. Ich meine, am meisten freuen würde ich mich natürlich, mag ihn ja sehr, sehr gerne, wenn Dallas Goedert bleiben würde bei den Eagles. Es ist nur schwerlich vorstellbar. Er hat eine überragende Saison gespielt und hat sich verdient, jetzt irgendwo richtig eincashen zu können. Es war damals ja auch bei Zach Ertz so, den man dann nicht mehr halten konnte oder wollte.
Der so eine Bilderbuchkarriere hinlegt, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Aber nee, jetzt verletzt, ne? Er
hat sich ja so schwer verletzt. Ja, das ist wirklich tragisch und ja, es wäre auch extrem traurig, wenn Dallas Goedert geht. Man hört, dass natürlich die Eagles gerade auch mit seinem Management sprechen, aber am Ende, er müsste schon einen sehr, sehr krassen, wie man so schön sagt, Hometown-Discount hinnehmen, um weiter für die Eagles zu spielen. Ich kann es mir nicht vorstellen, das Geld hätte er verdient. Ja, und dann bin ich gespannt, Njoku wäre ein spannender Kandidat. Klar, wir reden ja noch über das Thema auch Draft. Das kann man sich anschauen, was man da so findet, aber es ist natürlich immer ein bisschen Glück dabei. Für die Eagles enorm wertvoll. Stichwort, wer kommt wieder? Es ist zwar vielleicht kein Dallas Goedert, aber auch dort haben wir kurz über Retirement-Gerüchte erfahren dürfen in der Offseason. Landon Dickerson, ne, entscheidet sich, dass er mit 27 Jahren, und wir haben es gesehen, ich überlege gerade, ach, Chicago war es. Chicago hat jetzt auch ein 27-jähriger Center sein Karriereende verkündet, nämlich auch wegen diesen tragischen Verletzungen. Und wenn man sich diese Verletzungshistorie anschaut bei Dickerson, da wird einem wirklich übel. Versucht er es nochmal. Er hat auch gesagt, diese längere Offseason, die es ja dank des frühen Ausscheidens gab bei den Eagles, hat ihm nochmal gut getan, wieder gesund zu werden. Wir drücken ihm die Daumen, dass er das schafft. Und das ist extrem wichtig, weil, wie kam ich darauf, nämlich über diese ganze Tight-End-Geschichte, der Need der Eagles. Du siehst Dickerson, Fragezeichen, Lane Johnson wird nur noch maximal ein Jahr machen, wenn er gesund bleibt. Also ein Jahr wird er machen, aber er muss gesund bleiben auch in dem Jahr. Dann hast du das Fragezeichen.
Kommt gleich noch.
Ja, dann hast du die Gesundheit mit Cam Jurgens. Die Eagles müssen in der ersten Runde, also meine Hypothese, müssen einen O-Liner ziehen, weil da hast du Baustellen und dann, ja, wäre so einer wie Njoku ein Kandidat, ein erfahrener Mann, da weißt du, was du kriegst, weil du wirst keinen ersten Zweitrunden-Pick für einen Thailand aufgeben.
Njoku, 1,93, 112 Kilo, absoluter Freak of Nature. Ich habe den ja schon live gesehen. Wo der hat Beine, das kannst du dir, also wahnsinniger Typ, wirklich krasser Typ. Letztes Jahr bei den Browns 33 Receptions, 293 Yards, 4 Touchdowns. Ich würde es auch ganz cool finden, wenn er kommt, aber auch das ist alles mit einem Fragezeichen versehen an dieser Stelle. Abschließend zur Free Agency, ich habe irgendwo so eine Stay-or-Go-Prediction gesehen, Tim. Die möchte ich mit dir jetzt eigentlich auch noch machen, im Schnelldurchlauf. Gerne. Wenn ihr derselben oder anderer Meinung seid oder eine Anmerkung habt oder eine Frage, schreibt uns gerne bei Instagram, da freuen wir uns drüber. Tim, ich werfe dir einen Namen rüber, du sagst mir, ob der Spieler geht oder bleibt, gerne mit einer Mini-Begründung dazu, wenn du magst.
Genau, okay? und vielleicht nur Ergänzung, also sehr gerne, nur Ergänzung von mir, das ist nicht das, was ich mir wünsche, ne, sondern was ich glaube.
Was du realistisch glaubst, genau.
Ja, also ich sage mit okay. Go, sage ich nicht, der soll gehen.
Okay. Jalen Phillips?
Stay.
Bleibt. Jalen Carter?
Bleibt, weil er auch noch 2 Jahre hat, wenn man die 50-Option zieht.
Dallas Goedert?
Leider weg.
Nakobe Dean.
Leider weg, weil kein Geld und Zor verletzt.
Reed Blankenship.
Leider weg, weil er sich zu viel Geld verdient hat. Zu Recht.
Oh, das tut so weh, ey. Brandon Graham.
Ich glaube, er macht noch ein Jahr. Für die gute Laune. Er hat ja wirklich überragend gespielt. Glaubst du auch?
Ja, glaube ich auch. Stichwort gute Laune. Braden Mann.
Bleibt.
Azeez Ojulari.
Puh.
Drei das ist Spiele ganz schwer. Für die Eagles gemacht, zweimal gestartet, 6 Tackles, 3 QB-Pressures letztes Jahr.
Das ist für mich so ein bisschen die Frage, für welchen Preis. Ne? Also wenn man sich auf einen sehr günstigen Preis einigen kann, würde ich sagen, soll er bleiben. Aber nachdem ich das nicht weiß, und wir sehen es ja immer, die Eagles werden in der Free Agency natürlich sich Breite reinholen. Das war ja auch mit Ojulari und anderen genauso. Von daher sage ich einfach jetzt mal, ich glaube, der wird gehen und man wird den nächsten holen auf so einen Prove-It-Deal, der vielleicht, wo man sich erhofft, dass er nochmal durchstartet.
Bin ich dabei, sage ich auch. Josh Uche.
Weg.
Sage ich auch. Jahan Dotson.
Ich glaube, wenn man einen, auch da wieder, selbe Spielchen, ich würde ihn gerne wieder bei den Eagles sehen, wenn man einen Team-Friendly Deal hinbekommt.
Adoree Jackson?
Ich glaube, der ist weg und man wird sich da wieder einen neuen Corner holen, der was beweisen glaube ich auch. Muss.
Marcus Epps, Safety.
Für sehr kleines Geld vielleicht so Practice Squad.
O-Line, Fred Johnson.
Da ist auch wieder die Frage, ob man ihn zahlen kann. Also ich würde es mir wünschen, befürchte aber weg, weil zu teuer.
Ja, nochmal O-Line, Matt Pryor.
Ich sag auch weg.
Sag ich auch. Nochmal Tight Ends, Grant Calcaterra.
Ja, weg, weil auch nicht gut. Also ein Tight End, der blocken kann, wäre mir ganz recht.
Und Kylan Granson haben wir da auch noch in der Riege.
Ja, den wird man auch gehen lassen und sich dann lieber nochmal einen holen und den ausprobieren.
Boah.
Aber das sind alle drei Tight Ends weg, ne? Also
ja, überleg mal, ne? Dann sind wirklich alle drei weg. Ja. Starke Meinung von Tim, gut reagiert. Das macht Spaß eigentlich, sowas sollten wir öfter machen, finde ich gut.
Auf jeden Fall.
Okay.
Wir sehen übrigens, also wer übrigens auch bleibt, das will ich nochmal, ich meine, das ist ja sozusagen der Elefant, der im Brotherly Talk Podcast-Raum steht, sollten eigentlich sie die Philadelphia Eagles von Shake Elliott trennen. Das kann man ja durchaus mal, also nicht wir, aber das könnte man ja durchaus auch diskutieren, nachdem er leider nicht so eine gute Saison gespielt hat. Vielleicht da nur eine kurze Anmerkung von meiner Seite. Das wird nicht passieren. Und warum wird es nicht passieren? Wenn die Eagles ihn cutten, fressen sie, also man sagt ja eat, have to eat, also sie fressen dann 10,9 Millionen, wenn sie ihn cutten. Ja, also von daher werden sie alleine ihn schon behalten, weil sie es halt auch müssen, basierend auf der Vertragsverlängerung. Und wir haben eben alle die Hoffnung, dass wir den alten Shake Elliott wiedersehen und er uns noch viel Freude bereiten wird. Aber alleine aufgrund der Financials werden auf jeden Fall die Eagles nochmal versuchen, mit ihm eine erfolgreiche Saison zu spielen.
Soll also man ein bisschen weniger Golf spielen und sich aufs Kicken konzentrieren, dann läuft's wieder. Ja, das Golfspielen kann er dir ja überlassen. Wir sehen also viele Namen, viel Veränderungen. Fühlt sich für mich auch ehrlich gesagt alles so ein bisschen, jetzt wo wir so drüber reden, so ein bisschen wie ein Neustart an. Bitte nicht mit Rebuild verwechseln, ne? Da sind die Eagles zum Glück noch lange nicht. Und wir haben ja noch keine Sekunde über den anstehenden Draft gesprochen. 23. bis 25. April dann in Pittsburgh. Wir werden hier im Brotherly Talk natürlich in aller Ausführlichkeit über den Draft sprechen. Freue ich mich auch schon drauf. Unseren Mock-Draft gibt's wie gewohnt
ganz
natürlich
genau
auch hier im Podcast.
Da bin ich das heiß drauf.
Ja, ich auch. Einen Kandidaten gebe ich euch aber jetzt schon mal mit, auch weil du es gerade angesprochen hast, Tim. Die Eagles sind in Runde 1 ja an Position
23.
Ja, 23 dran, ne? Und da hätte ich gerne Caden Proctor, Offensive Tackle aus Alabama. Sorry, er ist aus Alabama.
Ja, geht immer.
Warum finde ich den so gut? Naja, der ist ein unglaublicher Athlet, der Typ. Der wird innerhalb seiner ersten zwei Saisons, und das finde ich am allerwichtigsten, auf Guard shiften und dann wird er Lane Johnson nach dessen Karriereende ersetzen. Das klingt irgendwie gut, oder? Und ein O-Liner in Runde 1, hast du auch schon gesagt, also war zuletzt keine Überraschung und ist in diesem Jahr eine Notwendigkeit.
Das sehe ich ganz genauso. Ich würde mich freuen. Ich werde mich jetzt auch in den nächsten Wochen daran machen, mich intensiv reinzufräsen in diesen Draft. Ja. Weil ob der nämlich noch dann da ist, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viele Teams O-Line-Needy sind. Also gefühlt sind immer alle Teams O-Line-Needy, das sehen wir ja. In der ersten Runde gehen ja immer extrem viele O-Liner und D-Liner. Die Frage wird aber sein, wie viele wirklich jetzt in der Richtung denken. Wir sehen zum Beispiel, und das ist per se erstmal schlecht, dass nicht viele gute Quarterbacks in dieser Klasse sind. Das heißt, dort wird werden nicht viel, ist immer gut, wenn viele Quarterbacks früh gedraftet werden, dann fallen logischerweise O-Liner weiter nach hinten. Und von daher ist es, glaube ich, nicht gut. Es sind, meines Erachtens, habe ich schon gelesen, viele sehr gute Wide Receiver am Start. Das könnte wiederum
Quarterback,
helfen.
Noch kurz den Quarterbacks, die Klasse nächstes Jahr wird, glaube ich, richtig stark.
Ja. Also das wird spannend. Hast du, ich habe jetzt seinen Namen vergessen übrigens, ziemlich krasse Story fand ich oder ein bisschen amüsant und hat mir wiederum leid getan, weil ich ja so ein bisschen aus King of Queens Zeiten von Doug Heffern inspiriert so einen leichten, da könnte man sagen, Highschool-Crush hatte auf die Jets, die mir immer so ein bisschen leid tun, dass jetzt der eine Quarterback quasi sich vom Draft abgemeldet hat, um wieder ins College zu gehen, damit er nicht zu den Jets nicht muss an Jets zwei. Muss. Oh, die Armen, die tun mir so leid. Und dann ist auch noch, habt ihr das auch gesehen, beim Combine, dann schläft der Headcoach da ein und alles im Fernsehen und oh Mann, die armen Jets, die tun mir echt leid.
Der hat meditiert.
Ja, meditiert über die erfolgreiche anstehende Jets-Saison. Dann war es vielleicht dann doch ein Traum,
er
hat geschlafen.
Gerüchten zufolge hat er geschlafen. Es gibt noch mehr Gerüchte. Wir sind ja ein Eagles-Podcast. Es gibt Gerüchte zu den Eagles, was ein Spiel overseas angeht. Tim, erzähl mal.
Ja, das ist extrem spannend und das wird zeitnah, kriegen wir da auch sicherlich die ein oder andere Information, die durchsickern wird. Eigentlich ist es ja so, dass der Schedule Release, das dauert ja noch ein bisschen und dann wird ja auch offiziell auch gesagt erst, wer international spielen wird. Die Heimteams, das wisst ihr ja alle, die wurden schon kommuniziert und daraus ergibt sich jetzt natürlich eine ganz spannende Konstellation, weil man natürlich eine einfache Übung machen kann. Wir wissen zum Beispiel, die Jacksonville Jaguars haben zweimal Heimrecht in London. Wir wissen zum Beispiel auch, die Washington Commanders haben Heimrecht in London. Wir wissen auch, die San Francisco 49ers haben Heimrecht in Mexico City. Und wir wissen auch, dass unsere Freunde aus Dallas Heimrecht haben in Rio de Janeiro. So, wenn man jetzt mal einfach den Spielplan der Eagles daneben liegt, sieht man, Überraschung, die eben von mir genannten Teams spielen ja alle quasi zu Hause gegen die Philadelphia Eagles. Also von daher haben wir schon mal vier Möglichkeiten, wo die Eagles jetzt dieses Jahr auswärts antreten dürfen und vielleicht auch werden. Ich glaube, eine, Flo, da haben wir vorhin mal ein bisschen drüber gefachsimpelt, können wir wahrscheinlich ausschließen, die Variante gegen die Dallas Cowboys, weil es wird nicht passieren, dass die Eagles schon wieder nach Brasilien reisen und dann auch noch das Spiel gegen die Cowboys. Also da würde die Dallas-Fans bei einem Heimspiel, was ihnen genommen wird gegen die Eagles, würden ausrasten, oder?
Ja, und alle Eagles-Fans würden sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle, schon wieder Brasilien, was soll das?
Ja, genau. Und man hat ja so ein bisschen auf Australien spekuliert, das wird ja nicht passieren, das Spiel wurde ja anders besetzt. Mexiko-Stadt wäre natürlich noch eine Option gegen die 49ers, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. Und ich hoffe so ein bisschen, dass entweder die Jaguars oder die Commanders dazu führen werden, dass wir flohen. Das wäre ja wohl überragend für uns, aber auch für alle weiteren Eagles-Fans hier in Deutschland, dass wir bei einer der beiden Varianten, Jacksonville oder Washington, die Eagles dann wirklich auch in London sehen werden.
Das wäre toll. Also hätte ich auch Lust drauf und viele Fans hier bei uns sicherlich auch. Das wäre eine tolle Nachricht. Bin ich gespannt.
Ja, da hilft nur Daumen drücken. Schreibt eine E-Mail nicht nur an uns, sondern auch an den Commissioner Roger Goodell. Wünscht euch, dass die
der
Eagles...
Der liest alles.
Natürlich. Ja. Wenn sie von einem Eagles-Account kommen, dann auf jeden Fall. Ballert die Kommentarspalten der NFL zu. Die Eagles bitte nach London schicken. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das gemeinsam erreichen.
Sehr cool. Komm, dann machen wir hiermit zu für heute. Wir freuen uns echt total auf die neue Saison der Philadelphia Eagles und auf eine weitere Podcast-Staffel hier mit euch. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Wünsche habt, haut die gerne raus. Gucken wir uns auf jeden Fall an. Ohnehin lohnt es sich, dem Brotherly Talk auf Instagram zu folgen. Tim bleibt nämlich fleißig, haut da eigentlich immer alle Neuigkeiten raus, die relevant und wichtig sind. Tim, hast du noch was zum Abschluss?
Nee, schreibt uns wie immer. Wir haben uns extrem gefreut über all die Nachrichten, die jetzt reinkamen. Zum einen natürlich in der Zeit, als Flo in den USA war, als ich auch beruflich unterwegs war. Das wissen wir extrem zu schätzen. Und glaubt uns, wir würden auch am liebsten jede Woche für euch aufnehmen. Aber wir machen es ja, wie ihr wisst, nur als Hobby für uns und für euch natürlich. Da werdet ihr natürlich Verständnis haben, dass es leider, auch wenn wir es sehr, 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 sehr gerne würden, jeden Tag am liebsten einen Podcast aufnehmen, nicht ging. Aber es hat uns extrem gefreut, die ganzen lieben Zuschriften von euch jetzt auch zur Ankündigung, dass wir heute aufnehmen. Das freut uns sehr. Und ja, schreibt uns da weiter. Wir werden auch weiter schöne Sachen posten zwischendurch. Und wir haben jetzt viel zum Vorbereiten. Also auch da, wir werden jetzt in der nächsten Woche uns reinfräsen in den Draft und dann auch in den kommenden Wochen, wahrscheinlich ab Anfang April, tief einsteigen in den Draft. Und da könnt ihr euch auf ganz viele Folgen freuen, die euch dann auch in der spielfreien Zeit vom Brotherly Talk vergönnt sein werden.
Dir jetzt erstmal ganz viel Spaß in den USA, Tim. Genieß deine Zeit. Ja, aber im April bist du bitte wieder da.
Da bin ich sowas von da und vor allen Dingen bin ich dort mit vielen Informationen frisch von der Quelle ausgestattet und werde sie mit euch diskutieren.
Wird gut. Danke fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal im Brotherly Talk und Go Birds!
Go Birds!